Ja, hallo mal wieder von Marco und Melvin. Es ist lange her, da wir das letzte Mal einen Podcast gemacht haben. Wir schämen uns beide sehr dafür und wollen jetzt mal wieder in die Vollen gehen. Heute hat Marco ein Thema vorbereitet, das mir noch nicht bekannt ist und ich glühe regelrecht davon zu erfahren. Ich habe auf jeden Fall große Lust, hier ins Gespräch zu kommen. Und begrüße auch dich, Marco, am anderen Ende der Welt ganz herzlich. Und hi.
Hallo, ja, so weit ist es eigentlich gar nicht, aber manchmal können auch 15, 20 Kilometer die Welt bedeuten. Ja, ich grüße auch alle zusammen, habe mir ein, zwei einleitende Fragen überlegt und würde mich freuen, wenn ihr dies in eurem Privatumfeld auch gerne rege diskutieren würdet, da ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist, ein gesellschaftliches Thema, aber auch ein individuelles Thema. Und ich würde die Frage direkt an dich weiterleiten, Melvin. Und ihr könnt gerne mitdiskutieren zu Hause. Melvin,
Ja.
bist du deutsch?
Ja, ich stocke. Ich stocke, weil ich diese Frage ja sehr, sehr schwer nur beantworten kann. Tatsächlich habe ich polnische Wurzeln, wie auch der Nachname meiner Mutter zeigt. Und die andere Ebene ist, dass ich mich ungern mit Nationalstaaten identifiziere. Aber auf meinem Personalausweis steht das, ja, ich bin deutsch per Definitionem.
Ja, man muss sich natürlich die Frage stellen, was dieses Deutschsein denn beinhalten würde. Also, wenn wir da rangehen wollten, dann müssten wir erstmal den Begriff des Deutschen, des Deutschseins definieren. Ja, ich glaube, die Minimaldefinition kann wirklich von so einer verwaltungstechnischen Seite beantwortet werden, die Staatsangehörigkeit, die man in Form seines Personalausweises bekleidet, ist dann Teil der ja, Personenbeschreibung. Aber über die Personenbeschreibung hinaus können wir ja ein ganz anderes Verhältnis zu der eigenen Nationalität, zu der Staatsangehörigkeit einnehmen. Ja. Worauf ich hinaus will, ist die Frage nach Gruppenidentitäten. Ich hatte dir die letzten Tage erzählt, dass ich da ein sehr interessantes Buch gelesen habe, das viele Anregungen zum Nachdenken bei mir bereitet hat. Das Ganze will ich hier nicht verschweigen, sondern einmal kurz offenlegen, dass viele Gedanken, die ich äußere, von diesem Herrn, dem Herrn Kwame Anthony Appiah gestellt und beschrieben wurden. Das Buch heißt Identitäten, die Fiktion der Zugehörigkeit. Der Autor ist ein Professor für Philosophie und teilweise auch Jura, hat an den amerikanischen Elite-Universitäten gelehrt, lehrt derzeit, ich glaube, in New York, hat aber auch unter anderem in Yale und Harvard und Princeton Professuren bekleidet. Er stellt in dem Buch Fragen zu Gruppenidentitäten und fragt ganz frei heraus, was denn der Kern dessen sein soll. Also was soll Deutsch sein? Ja, die Frage stellt sich mir auch deswegen, weil auch gruppenidentitäre Bewegungen gerade in der medialen Aufbereitung immer wieder zu sehen sind. Es geht da vor allem um die Black Lives Matter-Bewegung in den USA, die ja auch zu Protesten hier und außerhalb der USA geführt haben. Und da wird ja auch eine Er nennt es Race im Englischen. Sollte man nicht mit Rasse übersetzen. Das wäre ein bisschen fehlübersetzt, zumal das ja auch im Deutschen ein sehr vorbelasteter Begriff ist. Es ist vielmehr als Ethnie, also als ethnischer Hintergrund zu verstehen, der Begriff Race. Da geht es natürlich auch viel um Gruppenidentitäten. Ich würde mal gerne mit dir besprechen, welche Gruppenidentitäten du in deiner Vergangenheit ausgeprägt hast und vielleicht auch verworfen hast, verändert hast, überwunden hast, wie auch immer. Und ja, lass uns doch einfach mal darüber reden, weil ich glaube, das ist, wir haben ja schon über die Identität des Mannseins gesprochen.
Ja.
Gibt es da andere, ja, Gruppenidentitäten, die in deinem Leben eine Rolle gespielt haben?
Ja, Gruppenidentitäten haben eine Rolle gespielt, nicht nur für mich als Mensch, der sich identifiziert hat, auch als Gegenstand meiner Betrachtungen, als geisteswissenschaftlicher Gegenstand meiner Studienauseinandersetzungen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen vorbelastet. Also ich habe sehr früh eigentlich schon mit Anfang 20 mich damit beschäftigt, zum Beispiel mit dem Phänomen der sozialen Bewährtheit. Wenn eine Gruppe, in der ich stattfinde, sagt, A und B sind richtig, C und D sind aber falsch, ja, dann bin ich in der Regel konform und unterstütze diese Ansicht. Und dadurch verliere ich so ein bisschen meine Autonomie. Ich will das jetzt aber nicht so verklausulieren. Also ich war lange Zeit Fußballfan, bin das immer noch zu einem sehr geringfügigen Teil, aber habe mich dadurch, glaube ich, am allerstärksten in meinem Leben mit einer übergeordneten Sache identifiziert, dem Fußballverein MSV Duisburg, den ich schon, solange ich eigentlich ja Verständnis habe, dass Fußball oder was Fußball ist, unterstütze. Ich komme auch aus Duisburg gebürtig. Ich war im Stadion, ich war in vielen Stadien tatsächlich, gerade in den 90er, frühen 2000er Jahren und habe die Laola-Wellen mitgemacht. Das heißt, die Arme hochgerissen, wenn bei mir irgendwann die Welle brandete. Und habe da auch sehr viele Emotionen empfunden, den eigenen, aber auch den anderen Fans gegenüber, den anderen Mannschaften gegenüber. Habe Hass empfunden, habe Euphorie empfunden, habe Verzweiflung und Agonie entwickelt. Ich glaube, gerade als Duisburg-Fan weiß man, was Leid im Fußball bedeutet. Und ja, was auch Katastrophen auslösen können im Management und so weiter. Und da, wie gesagt, war ich auf der einen Seite unheimlich leicht zu gewinnen, mit mir völlig fremden Menschen einen Schulterschluss zu vollziehen. Das heißt, im Stadion mit anderen Fans des MSV Duisburg Arm in Arm zu jubeln oder mich aufzuregen. Und auf der anderen Seite Menschen, die ich ansonsten nicht kenne, von anderen Vereinen ja teilweise zu verurteilen und anzufeinden. Ich war da sehr bissig. Das fällt mir jetzt so als erstes ein und ja, das war auch wohl die ausgeprägteste Gruppenidentität, die ich in meinem Leben praktiziert habe. Und ansonsten, ja, gibt es natürlich wieder diesen religiösen Sektor, auf den ich immer wieder zurückfalle. Und da war ich ja als Buddhist unterwegs an der japanischen Bewegung, die auch missionarischen Charakter hat. Und da war für mich auch ganz wichtig, andere Menschen zu gewinnen für unsere Sache. Gleichwohl auch wichtig zu vermitteln, dass die andere Sache, das heißt alternative Bewegungen, nicht so gut sein, nicht so geeignet sein, um mal irgendwann das Licht kennenzulernen oder ganz aufzuwachen. Und auch da wurden meine Identitätsmuster massiv genährt von den, ich sag jetzt mal, Dogmen, aber auch den Dynamiken von älteren Mitgliedern, die immer wieder Erfahrungen auftischten, die ziemlich großartig auf mich wirkten. Und da habe ich mich dann auch so gute 2 Jahre drin verloren und ja, hinterfragt das heute auch umso kritischer. Das sind jetzt so die zwei Paradebeispiele.
Ja, du hast viele Punkte angesprochen, die ja typisch sind für Gruppenzugehörigkeiten. Es ist eine Wir-Gruppe in Abgrenzung gegen andere Gruppen ganz häufig. Ganz Paradebeispiel Fußball. Ich komme aus Dortmund und bin halt in ja die Fannähe des der Borussia halt rein gedrängt worden durch Familie, Großvater, Vater. Es hat dann Tradition, auch Borusse zu sein. Und die Mechanismen, die da ablaufen, sind schon in dem Moment natürlich sehr erhebend. Du hast die Stadionsituation angesprochen, die Laola-Wellen. Wenn die eigenen Emotionen quasi so aus einem herausfließen, dass es kein Ich und kein Du gibt, sondern nur ein Wir. Und der ganze Pulk quasi in Form einer ja überpersönlichen Gestalt handelt, kann das was Wahnsinniges, Entgrenzendes sein. Ja. Ne? Also das ist ja auch gerade die Magie, die Gruppenidentitäten, Gruppenzugehörigkeiten haben können. Eben dieses, das Ich aufgelöst in dem Wir. Ich glaube, haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz viele Momente, wo wir einfach danach suchen, dieses Ich, was nicht immer etwas Positives für uns sein kann, dieser kleine Teil des eigenen Selbst, ja. Diesen halt auch zu überwinden in Situationen. Und da sind diese Gruppendynamiken natürlich sehr, sehr effektiv. Und ich kenne das auch, dass dann ja Menschen wie du und ich, die halt einfach nur ein blaues Trikot tragen, gleich für einen selbst in der Perspektive, in dem Kontext des Fanseins herabgesetzt werden. Das sind die Schalker und die Schalker sind niedriger gestellt.
Ja, Moment, aber Duisburg hat ja auch, die haben ja auch blaue Trikots.
Ja, ich meine das jetzt auf Königsblaues.
Ich verstehe, ja klar.
Ja. Ist es dir dann auch so, also mir ist es dann so gegangen, nach diesen euphorisierenden Gruppenmomenten der Dynamiken, die da entstehen. Und wenn man dann beispielsweise im Geschichtsunterricht die Sportpalastrede von Goebbels hört, und man durchaus charakteristische Ähnlichkeiten sieht, jetzt ein paar von jedem Inhalt, also ne, ich möchte einen Stadionbesuch damit nicht gleichstellen, aber die Mechanismen, die da wirken, haben mich tatsächlich dann stark erschrocken, als ich darüber reflektierte.
Ja.
Erging es wahrscheinlich ähnlich, weil du ja momentan sagst, du hast dich davon distanziert, von diesen Gruppenzugehörigkeiten.
Ja, ganz klar. Das ist das Thema, finde ich, schlechthin, was beleuchtet werden muss, wenn man sich mit Gruppenidentität beschäftigen möchte, das Dritte Reich, die Genese desselben, überhaupt Faschismus und der nationalsozialistische Faschismus konnte eben nur auf Grundlage einer Identitätsschaffung der Gestalt errichtet werden. Stichwort Volksgemeinschaft. Ja, und ich glaube, Wilhelm Reich hat das als Resonanzkatastrophe bezeichnet. Und diese Resonanzphänomene finden natürlich auch massiv in so einem Stadion statt. Ja, dass also Leute sich gegenseitig hochschaukeln, über den Gegenstand zum Teil hinaus auch. Und auch vielleicht sogar ihre herkömmlichen Hemmungen ablegen. Das ist natürlich jetzt krass, diesen Vergleich immer wieder anzuführen, weil im Stadion finden natürlich keine derartigen Konstellationen statt, wie damals im Dritten Reich, da bin ich eben bei dir. Und da will ich jetzt auch nicht irgendwie jemandem auf die sogenannten Füße treten. Ja, aber diese Resonanzphänomene oder Katastrophen, die dazu führen, dass Leute sich enthemmen, haben dann auch die Nazis so laut werden lassen und auf der anderen Seite rhetorisch auch so wirkmächtig. Weil jemand, der enthemmt ist, hat ja eine ganz andere, wuchtigere Rhetorik als jemand, der sich sozusagen immer noch überprüft und Blätter vor den Mund nimmt. Ne? Ja, also da bin ich auch hochsensibilisiert worden, genau eben in Bezug auf dieses Thema. Ja, also die Volksgemeinschaft als identitäre Bewegung, die Inklusion, Exklusion erschaffen hat, die den Leuten ganz klar diktiert hat, wenn ihr mit uns geht, wenn ihr mit uns sein wollt, dann profitiert ihr, aber dafür müssen die anderen ausgegrenzt und vernichtet werden, bestenfalls. Und so ein Stadion ist ja auch irgendwie so eine Art Schlachtfeld, wo es nachher in der Regel einen Gewinner und einen Verlierer gibt, was auch anmutet an die alten, ja, Brot- und Spielzeiten in den Amphitheatern. Und auch da würde ich durchaus sagen, gab es solche Resonanzeffekte. Auch da gab es Identifikationen mit dem Gladiator oder eben nicht. Und am Ende entschied dann der Princeps über Leben und Tod. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe irgendwann den Faden verloren und habe dann einfach weitergeredet.
Ja. Yeah.
Schade, ey, weil ich ganz am Anfang. Ich habe mich rausgehauen in dem Moment, wo ich dann sagte, ich will diesen Vergleich doch gar nicht so unangenehm werden lassen. Und dann war plötzlich der eigentliche Faden weg.
Ja.
Ja.
Ich kann gerne aufnehmen und du versuchst, den Wollknäuel in deinem Kopf zu ordnen.
Ja, mach mal so, okay.
Ich wollte noch zu dem Arena-Ding der Römer etwas hinzufügen. Also nicht, es wurden ja nicht nur Gladiatorenkämpfe veranstaltet, sondern ganze historische oder mythische Schlachten,
ja, genau,
in der Arena nachgestellt. Und ja, nicht wie in einem Theater nachgestellt, sondern wirklich halt um Leben und Tod. Dann ging es dann um die Punischen Kriege, Rom gegen Karthago, der Eintritt Roms, sage ich mal, in eine, ja, Hegemonialmacht im Mittelmeerraum, nachdem Karthago besiegt wurde. Und da sind ja auch ganz, ganz eindeutig Momente von Römer gegen Punier. Und mit Sicherheit gab es da ähnliche Ekstasen dann in solchen Momenten, als die Schlachten dort geschlagen wurden. Und ja, also die moderne Version ist mit Sicherheit gezähmter und zivilisierter, weil es auf dem Fußballfeld Regeln gibt und die Mannschaften sich in diesem Regelhorizont bewegen und es auch Personen gibt, die darauf aus sind, dass die Regeln eingehalten werden in Form der Schiedsrichter. Aber abseits des Platzes kann diese, also die sportliche Hierarchisierung läuft halt ab im Raum des Regelwerks, das, auf die sich im Vorfeld jeder verständigt hat. Und dann ist es eine spielerische Hierarchisierung, die für mich irgendwo in Ordnung geht. Aber außerhalb des Spielfelds kann es halt ganz, ganz schnell dazu kommen, dass also es gibt dort keine Regelwerke, die ja eine Grenzüberschreitung ahnden würden, sondern da ist dann im Zweifelsfall der Schalker oder der Dortmunder in der Hierarchisierung des eigenen Selbstgefühls herabgesetzt. Und dieser erste Schritt der Herabsetzung ist per se sehr, sehr gefährlich und führt dann, wenn man ihn zu Ende denkt, und jetzt entkoppeln wir uns auch nochmal vom Fußball, damit wir nicht alle Fußballfans uns zu Feinden machen, geht dann halt dahingehend hin, dass Menschen irgendwann nicht mehr in der Hierarchieform als Menschen gesehen werden, sondern als Kakerlaken oder sonstiges Getier, wie es im Genozid zwischen den Hutu und Tutsi geschehen ist, oder auch dem Genozid an den Armeniern in der Türkei oder eben der Juden, beziehungsweise Asoziale, wie es genannt wurde, die politischen Gegner, oder auch Roma und Sinti. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch diese Begriffe verwendet. Damals, ja, Zigeuner in Anführungsstrichen, beziehungsweise Asoziale. Ja, diese Spannbreite zwischen, ich fühle mich besser als jemand, der einer anderen Gruppe angehört, und ich möchte dieser Person auch den Kopf einschlagen. Da gibt es mit Sicherheit einige Zwischenschritte. Aber per se ist es ein gefährliches Moment. Allerdings, ja, es ist sehr wirksam. Und ich glaube auch, dass es zu bestimmten Entwicklungsstufen im Leben eines jeden Menschen auch nicht unwichtig ist, sich auch über eine Gruppe zu verorten, um seine eigene Stellung in der Welt zu finden, um sich selbst ja zu bilden zu einer Person, die man werden möchte, kann es durchaus hilfreich sein, sich in Gruppen wiederzufinden und auch vielleicht Irrtümer in diesen Gruppen halt wiederzufinden. Mhm. Würdest du das auch so sehen oder sagst du, per se ist ein Mechanismus, der irgendwie überwunden werden sollte?
Nee, auf keinen Fall sage ich das. Und ich finde auch, du hast schon das Stichwort vorhin genannt, als du gesagt hast, dass dadurch das Selbstgefühl entwickelt und gesteigert wird. Ja, ganz klar sucht der Mensch allgemein nach Identitäten und nach der Möglichkeit, sich irgendwo anzuschließen und aufgenommen zu fühlen und dadurch ja auch eine gewisse Wertung zu erschaffen. Also ich dichte mich jetzt quasi irgendwo in eine Bewegung rein und war vorher vielleicht planlos, war ziellos, stand auf der sogenannten Stelle und stagnierte. Und jetzt gibt es ein Ziel, das für mich definiert wird. Ja, es gibt Freunde und Feinde und ich habe eine ganz andere Form der Orientierung. Also plötzlich ist der Rahmen ja irgendwie abgesteckt in meinem Leben. Also das macht natürlich Sinnhaftigkeit, auch wenn natürlich das, was du gerade gesagt hast, daraus so etwas Furchtbares gedeiht oder gedeihen kann, wie im Faschismus. Und zu den Hutus und Tutsis wollte ich noch sagen, das ist nämlich super interessant. Dieselben haben ja ursprünglich nicht existiert. Es gab keine, so viel ich weiß, Ethnien, die so hießen und auch keine Gruppierungen innerhalb des Landes, die sich so genannt haben oder voneinander irgendwie exkludiert haben. Das haben die belgischen und holländischen Kolonialherren gemacht. Ja. Die haben denen das oktroyiert, gesagt, ihr seid jetzt sozusagen die eher arbeitende, eher primitivere Bevölkerung, euch nennen wir Hutus, und die etwas besser gestellten, die zum Teil auch geistigeren und für die Politik auch brauchbareren Kandidaten, die gehören dann zu den Tutsis. Ja, und aus dieser Rhetorik heraus, aus dieser Kategorisierung heraus sind dann später die Identitäten entstanden, die in diesen Genozid mündeten, der absolut verheerend war.
Ja, das ist Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Es ist nirgendwo durch gemeinsame Geschichte eine Gruppenidentität entstanden. Es war irgendwann eine Deklaration einer Kolonialmacht, die dann dazu führte, dass im Verlauf diese Identität so verinnerlicht wurde, dass es zu einem Genozid kommen konnte. Also wie einfach geht es eigentlich, dass eine Nation, die einen selbst kolonialisiert hat, ausgebeutet hat, dann so etwas hinterlässt. Und man muss auch einfach mal verstehen, und gerade hier in unseren Breiten- und Längengraden verstehen, und sich immer wieder bewusst machen, was die Kolonialzeit für eine verheerende Wirkung auch noch heute haben kann und hat. Mhm. Wenn wir an Grenzziehung, willkürliche Grenzziehung, sei es in Asien oder im Nahen Osten oder in Afrika ist, Pakistan, Indien beispielsweise, da wurden dann in ein Land Hindus und Muslime geworfen und wurde als eine Nation bezeichnet und im anderen Land genauso und dadurch halt auch direkt Spaltmaterial in Anführungsstrichen oder Gründe dafür, Bevölkerung zu spalten oder beziehungsweise gar keine pakistanische, indische Identität aufzuwerfen. Iran, Irak ist dasselbe. Und das hat heute noch verheerende Wirkung. Dem muss man sich immer wieder bewusst werden.
Ja, da wird auch teilweise mit gespielt, sag ich mal, ne? Mit der Erschaffung von Identitäten in zweite, dritte Weltländern, durch die etwas, ja, nicht etwas, durch die wesentlich privilegierteren Industriestaaten, die dort ihre Interessen oder ihre Stellvertreter Kriege und Konflikte führen. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist Afghanistan, das ja da damals, bis die Russen dort einmarschiert sind, ein sehr gut entwickeltes und auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel, also ein hochentwickeltes Land, ein beliebtes Urlaubsziel war. Und nachdem die Katastrophe von Vietnam den US-Amerikanern passiert ist, hat der Zbigniew Brzezinski, der war, ich meine, damals CIA-Chef oder dergleichen, gesagt, die Russen brauchen ihr eigenes Vietnam, hat den über Umwege Afghanistan schmackhaft gemacht. Die Russen haben Afghanistan annektiert und wollten dort einen Satellitenstaat installieren, während die US-Amerikaner die sogenannte Taliban aufgebaut hat in Pakistan. Man hat dafür erstmal den Koran umfangreich fälschen lassen und dort verteilt, in dem ganz klar ausgedrückt wird, ja, Ungläubige müssen vernichtet werden, brennen dies, das, dann hat man die bewaffnet und dann hat man nachher diese Terrorchimäre rübergeschleust und die jungen Männer, die dort Mitglied waren, waren der festen Überzeugung, dass sie für die richtige Sache töten. Ja, und das gerade im religiösen Kontext ist ja heutzutage noch sehr up to date. Und was daraus entstanden ist, dass Afghanistan im Prinzip ruiniert worden ist bis in die, ja, fast schon Ewigkeit hinein, dass dort heutzutage mit Mühe und Not versucht wird, die terroristischen Aktivitäten herunterzufahren, aber das auch nicht so richtig erfolgreich ist. Sterben Soldaten aus verschiedenen Ländern, sterben Zivilbürger und natürlich auch die entsprechenden Aktivisten. Das beruht auch auf künstliche, von extern quasi oktroyierte Identitätsbildung und zeigt die Macht von von Identität, ja, von Gruppenidentität.
Ja. Ja, und der sogenannte Krieg gegen den Terror erfüttert das Ganze ja nur noch. Also man stelle sich vor, man ist ein heranwachsender Junge, eine heranwachsende Frau in eben diesen Ländern und man kommt gerade vom Markt oder sonstiges zurück nach Hause, ist auf dem Heimweg und ja, eine Predator-Drohne, die mit dem Auge nicht zu erkennen ist, feuert die todbringende Last ab und zerstört ganze Siedlungen, tötet Menschen, die, ja, ob sie jetzt irgendwie Terroristen sind oder nicht, ist halt schwer zu erkennen. Das sind dann geheimdienstliche Informationen und irgendeiner gibt das dann frei und ob da Menschen damit rumlaufen, die nichts damit zu tun haben, wird dann in Kauf genommen. Ja, deine Familie wird jetzt angenommen getötet und du hast nichts mehr, du hast eine riesige Wut, du hast eine riesige Trauer in dir und dann kommt jemand und bietet dir ebenso eine Gruppenzugehörigkeit. Du bist an einem dermaßen verwundeten Punkt, den ich mir nicht vorstellen kann. Und dann sagt dir jemand, dass du im Jenseits, im Paradies Erlösung finden kannst, dass du da Frieden finden kannst. Also er gibt einem Sinn und gibt einem Zugehörigkeit zu einer Bewegung und ein Feindbild in Form des Westens, der USA, wie auch immer. Mhm. Wie wirkmächtig das dann ist. Also genauso gut, ich habe schon öfter diskutiert mit Freunden, wie es wäre, wenn ich selbst im Dritten Reich aufgewachsen wäre. Ich will mir nicht anmaßen, dass ich sagen würde, ich wäre auf jeden Fall in den Widerstand gegangen oder ähnliches. Das sind Mechanismen, die ja psychologische Grundmuster bedienen, für die alle potenziell empfänglich sind. Und ich merke es auch heute noch, wenn ich dann ja Auswirkungen von kapitalistischen Strukturen sehe, an denen Menschen ganz bewusst teilhaben auf Kosten von anderer, dann wird in mir auch ein in Anführungsstrichen Klassenbewusstsein, eine Klassenidentität geweckt mit halt in Anführungsstrichen wieder Arbeiter, wir nehmen es jetzt mal ein bisschen marxistisch, es wird dann auch aktiviert und ich empfinde Abscheu gegenüber den Kapitalisten in Anführungsstrichen, was ja auch wieder eine Gruppe ist. Und es sind Mechanismen, die immer wirken und man muss sich halt immer hinterfragen, sobald es zu Gefühlen von Hass kommt, ist das jetzt wirklich sinnvoll, diese Emotionen zu fühlen und sie vielleicht auch zu kanalisieren oder hat diese Emotion jetzt keinen Grund und dadurch wird dann die Macht der Emotion genommen, bevor sie destruktiv wird.
Mhm. Ja. Was ich auch sehr wichtig finde in diesem ganzen Kosmos, in dem wir uns gerade bewegen, ist die, also das haben wir ja auch schon angesprochen, die Sprache, ja, die nochmal für die Mitglieder einer identitären Gruppierung oder Bewegung maßgeblich ist, weil ich natürlich in einem Sprachbereich stattfinde, in, also man nennt das diskursive Sprachsymbolik, wenn ich mit Gleichgesinnten über meine, ich sag mal jetzt Fachthemen oder über meine politischen oder religiösen Inhalte und Ziele spreche, damit tue ich mich hervor von dem Rest oder von den anderen, die nicht dort zugehören. Also diskursive Sprachsymbolik, da hört man ja schon an dem Diskursiv, dass das sozusagen eingerahmt wird. Und wenn jetzt zwei Fußballspieler oder Fußballfans sich auf einer Party über Fußball unterhalten und da sind jetzt 3, 4 Nicht-Fußballfans, die kommen ganz schlecht an die beiden heran und können sich bisweilen vielleicht auch gar nicht wirklich beteiligen. Und das Ganze kann man natürlich noch größer denken, wenn jetzt 10, 15 Leute über Fußball reden und 2, 3 haben einfach keine Ahnung, die werden in dem Moment ausgegrenzt. Das findet im kleinen und großen Stil ständig statt. Ja, das ist das Gegenteil von präsentativer Symbolik, wo einfach direkt Themen ausgedrückt werden, sodass jeder versteht, also über die Medien oder über die Sprache oder wie auch immer, was damit gemeint ist. Und diskursive Sprachsymbolik führt so ein bisschen in eine, ja, kann ich das sagen, exklusive Haltung bisweilen, ne? Genau.
Ja.
Und okay, also ich wollte auch noch was Persönliches dazu beipflichten. Ich habe gestern zum ersten Mal tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, den Film Public Enemies gesehen. Der, ja.
Habe ich noch nicht gesehen, das habe ich schon so oft gesagt. In meiner alten WG hing so ein ganz ikonisches Poster von den beiden von Samuel L. Jackson. Ach nee, Public Enemies. Oh Gott, das müssen wir rausschneiden.
Ich wollte gerade sagen, also.
Ja. Mhm. Oh, wie komme ich denn jetzt auf Pulp Fiction?
Das genau, wir, Public Enemies ist was gänzlich anderes als Pulp Fiction. Ich lasse das drin, Marco, ich finde das so cool. Das darf dir mal passieren, ja.
Okay. Dann Public Enemies.
Public Enemies ist aus dem Jahre 2009 ein mehrfach Oscar-prämierter Film. Ich weiß nicht, wie der Regisseur heißt. Ich glaube Mann oder so mit Nachnamen. Und sehr, sehr gut besetzt. Also Johnny Depp spielt dort mit, Marion Cotillard und Christian Bale heißt der, ne? Ja, und das Ganze geht um eine Verbrecherbande Anfang der 30er Jahre in den USA rund um John Dillinger. Also kurz nachdem Al Capone abdankte, boomte ja so richtig der Bankraub Markt oder die Kultur des Bankraubens und der, also Public Enemies heißt so viel wie Staatsfeinde. Der Staatsfeind Nummer 1 war lange Zeit John Dillinger, ein sehr charismatischer junger Mensch, der natürlich massiv gegen die gesellschaftlichen Normen und Regelwerke verstoßen hat, indem er mit seinen Bandenmitgliedern große Banken überfiel, der allerdings auch bekannt war für seine Güte. Das heißt, er hat Gelder oftmals Leuten zurückgegeben, die vorher mittellos gemacht worden sind. Damals gab es alle möglichen Bankenskandale und es gab immer mehr Entrechtungen und so weiter. Und gleichzeitig wuchs auch die Macht der Konzerne und der Banken. Und das hatte also auch so was Politisches. Und darüber hinaus, diese Person, John Dillinger, hat etwas ja sehr Faszinierendes für mich. Ja, es gibt eine Szene, da sitzt er vor seinem Blackbird, also vor seinem Mädchen und hat sie gerade zum ersten Mal in ein teures Restaurant ausgeführt. Sie sitzt dort in einem 3-Dollar-Kleid und sie sagt dann zu ihm, merkst du nicht, dass alle Leute uns begaffen und auf uns herabschauen? Und dann sagt er zu ihr, ja, das stimmt, weil die Leute immer nur danach schauen, wo wir herkommen. Viel wichtiger ist aber, wo wir hingehen. Und dann fragt sie ihn, ja, und wo gehst du hin? Und er sagt, ja, wohin ich will. Und das ist so ein bisschen die Mentalität dieser Bande, die sich dem Ganzen entsagt hat, ja, die sich also auch in eine Art Identität hineinmanövriert hat. Wir machen schon das Richtige, weil wir überfallen ja nicht die Armen oder die kleinen Leute, sondern die Großen, die eh zu viel haben, die anderen betrügen. Und bisweilen verteilen wir das Geld dann sogar noch im Robin Hood-Stil. Und ich muss echt gestehen, dass das was mit mir gemacht hat, dass ich in dem Moment dachte, boah, nö, das hat irgendeinen Reiz. Ich kann das nachvollziehen, dass sich junge Männer damals angeschlossen haben und da mit sehr viel Eifer dem nachgegangen sind, ohne jetzt letztlich, das ist zumindest mein Eindruck, nur das monetäre Ziel vor Augen zu haben. Natürlich waren da so ein paar paar Vandalen dabei, so ein paar Barbaren schon fast, die auch immer wieder gemordet haben. Aber so gerade die 3-4 Hauptprotagonisten, die machten auf mich eher einen ja fast schon magnetischen Eindruck. Und da hat sich etwas in mir identifiziert.
Ja, also jegliche Bewegung bleibt ja nicht aus, dass es Entartungen in diesen gibt. Seien sie noch so nobel, ne? Also wenn man die heute so überlieferten Ideen der Französischen Revolution nimmt, denkt man sich auch, ja, ich wäre mit auf die Bastille gelaufen. Ich hätte da auch mitgekämpft. Mhm. Aber dass da sehr viel Gewalt und im Ancien Regime dann es ein, zwei Hinrichtungen gab und es wenig mit Brüderlichkeit und so zu tun hatte, das mag immer wieder geschehen. Ne? Und das sind dann halt auch diese Gefahren, die halt auch aus guten Gruppenbewegungen heraus entstehen können. Da möchte ich jetzt auch noch mal kurz auf den Gegenwart Bezug nehmen. Ich hatte dir schon vor dem Gespräch und auch gestern hatte ich dir eine Nachricht geschrieben, dass ich unbedingt aufnehmen wollte, weil mich etwas erzürnt hat in sozialen Netzwerken. Und da würde ich jetzt gerne noch mal drauf eingehen, bevor uns gleich so ein bisschen die Luft und die Power ausgeht. Weil ich habe da noch ein, zwei im Köcher.
Cool, ja, gerne.
Jedenfalls las ich in sozialen Netzwerken von mit mir befreundeten, befolgten, wie auch immer, in den Netzwerk geschaffenen, Teil des Netzwerkes sind Dinge kommentiert, die mich dermaßen schockiert und erzürnt haben. Da ging es immer wieder darum, dass es O-Ton in Deutschland ja keinen Rassismus gegenüber schwarzen, farbigen Menschen gäbe. Mhm. Es zweitens vielmehr auch Rassismus gegenüber Weißen gibt und das dann mit irgendwelchen Videos belegt wurde, in denen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe einen Konflikt auf gewalttätige Art und Weise ausgetragen haben. Und erstens die Aussage, es gibt keinen strukturellen Rassismus farbigen oder in Anführungsstrichen Migranten gegenüber, finde ich erstens aus der Position der Mehrheit, die potenziell auch nicht davon betroffen ist, finde ich sehr schwierig zu treffen. Mhm. Zweitens gibt es Studien und Datenerhebungen, die halt eben wohl solchen strukturelle Benachteiligungen, strukturellen Rassismus aufweisen. Mir fällt da die Wohnungssuche ein, wo ganz viele Menschen mit offensichtlich nicht deutschem, in Anführungsstrichen, Antlitz beziehungsweise deutschen Namen Nachteile erfahren. Ich habe Berichte gesehen, in der eine farbige Familie darüber berichtet, dass sie in ihrer Heimatstadt, ich glaube es war Berlin, in Restaurants nur auf Englisch angesprochen worden sind. Das sind alles Mechanismen von Rassismus. Mhm. Und es sind auch alles, auch wenn jeder von uns trägt Gedanken hin und wieder mit sich, die rassistisch sind. Es ist der Unterschied, ob wir es äußern oder nicht und ob wir uns zügeln und uns selbst maßregeln gedanklich. Mhm. Das muss man sich klar machen. Jeder von uns, auch ich habe Gedanken, wo ich sage so, pfui, das gehört sich nicht. Das bin nicht ich, aber diese ob es jetzt so ein Scherz ist, der irgendwelche Vorurteile bedient oder sonstiges. Es sind Dinge, die in jedem, würde ich mal so feist sein, zu behaupten, die in jedem stattfinden. Und dann zu sagen, dass es vielmehr auch rassistische Formen gegenüber Weißen gibt und da irgendwelche Videos von, wie gesagt, gewalttätigen Auseinandersetzungen zu zeigen und das als Beweis zu nehmen, boah, das hat mich schon echt angekotzt. Und man muss sagen, auch das, die Black Lives Matter Bewegung, kann man und muss man als gruppenidentitäre Bewegung sehen. Jetzt kommen wir aber auch zu dem Punkt, wo solche Bewegungen zu mehr Freiheit und zu nicht zu weniger Freiheit führen können. Wenn eine Gruppe, die irgendetwas miteinander teilt, sei es jetzt aus einem eigenen Impuls heraus oder weil es von anderen zugeschrieben wird, wir sehen ja in Amerika farbige Menschen, die als solche in einer unfassbar langen Geschichte als solche klassifiziert wurden und das nicht durch sich selber, sondern durch weiße Menschen, die diese Menschen versklavt haben. Mhm. Das heißt, auch hier ist die Gruppenidentität lange angelegt und von außen auch aufoktroyiert. Mhm. Diese Gruppe hat systematisch strukturell Nachteile nur aus dem Grund, dass sie ein phänotypisches Merkmal miteinander teilen. Sie haben eine Hautfarbe, die sich von der Hautfarbe anderer Menschen unterscheidet. Das ist die Gruppenidentität. Und man kann, und das hat der Professor Appia auch wunderbar in dem Buch beschrieben, es geht immer wieder darum, wenn er die Gruppenidentitäten als Scharlatanerie oder einige Gruppenidentitäten als Scharlatanerie herausstellt, fragt er immer wieder nach der Essenz des Schwarzseins, nach der Essenz des Deutschseins, nach der Essenz des Christenseins. Und er gibt ganz klar, er gibt viele Beispiele dafür, dass es diese Essenz nicht gibt. Es gibt nicht dieses Deutschsein. Wo willst du die Gemeinsamkeiten anführen? Willst du sagen, es ist ein Volk, das gemeinsam gewachsen ist? Ja, gehst du in der Geschichte zurück, gibt es genetisch durch Völkerwanderung so viele Durchmischungen, dass du ab irgendeinem Punkt sagen musst, ab diesem Punkt heißt es, alle, die danach hier dieser Volkszugehörigkeit zuzuordnen sind, sind Deutsch. Es ist willkürlich. Grenzen, die das klassifizieren sollen, sind willkürlich. Die haben sich geschichtlich verändert. Woran willst du Deutsch sein festmachen? An der Sprache? In Bayern sprechen sie einen anderen Dialekt als in Hessen, als in Hamburg oder sonst wo. Auch das sind Unterschiede und das ist nicht ein Deutschsein. Also schreit er heraus, dass diese Sachen, die Gruppenidentitäten wie Nation oder auch Race, wie er es nennt, dass da dieser Essentialismus, der da propagiert wird, dass der hohl ist. Da gibt es nichts, was im Kern eine moralische Qualität von Deutschsein ist. Dass auf einem Pass Deutsch steht, hat keine Aussage über die moralische Qualität von irgendetwas, genauso die Hautfarbe. So, allerdings sind diese Gruppen in einer Nachteiligung, in einer strukturellen Benachteiligung. Und dann können eben diese Gruppenbewegungen, wenn ein Defizit da ist, ein starkes Instrument sein, Bewusstsein zu schaffen für Ungerechtigkeiten und Bewegungen hin zu Freiheit. Und wenn man sieht, was ist der Unterschied zwischen einer Gewaltausübung von Polizisten oder von ich sag mal jetzt nicht uniformierten, von Privatpersonen, wenn es Polizisten im großen Umfang machen und davon erstmal auch gerichtlich davon wegkommen, bekleiden sie in diesem Moment eine Staatsgewalt. Sie sind die Exekutive, sie sind die ausführende Gewalt. Natürlich ist es schwierig, dann die eigene Person dahinter zurückzustellen und die eigenen Vorurteile, aber sie repräsentieren einen der Gewalten des Staates. Und in dieser Form, wenn dann Rassismus ausgeübt wird, ist es für mich struktureller Rassismus. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die auch rassistische Gedanken gegenüber Weißen, gegenüber Asiaten oder sonst wen haben. Das wird man auch nicht ablegen und das wird man auch nicht ausmerzen in irgendeinem Sinne, auch wenn das martialisch klingt. Mhm. Aber genau dieser strukturelle Rassismus, dass halt Menschen in Form von Staatsorganen strukturell Menschen benachteiligen, das sind Dinge, die halt die Freiheit von Menschen beschneiden in einer starken Art und Weise. Und da sind eben diese Bewegungen ein gutes Instrument dafür, ein Bewusstsein für Ungerechtigkeiten zu schaffen. Und zu guter Letzt möchte ich noch eben die letzten anderthalb Seiten des Buchs von Herrn Appia zitieren, wenn ich darf. Dann habe ich auch meinen langen Monolog fertig. Und dann können wir gerne noch mal drüber sprechen, wenn du das möchtest. Ich würde hier gerne einmal zitieren. Ist das okay?
Ja, klar.
Zitat Anfang. In seinem Gedicht Mauern schreibt Kavafis, und jetzt ein Zitat im Zitat, ohne Rücksicht, ohne Mitleid, ohne Schamgefühl haben sie große, hohe Mauern errichtet um mich. Und hier sitze ich nun ohne Hoffnung. Ich denke nur an das eine, wie dieses Schicksal den Verstand mir verzehrt. So viel hatte ich draußen zu tun. Zitat Ende in meinem Zitat. Wir alle haben viel zu tun da draußen in der Welt. Und das Problem sind nicht Mauern schlechthin, sondern solche, die uns einengen, bei deren Bau wir keine Rolle spielen. Mauern ohne Türen und Fenster. Mauern, die uns die Sicht und den Weg versperren. Mauern, die keine frische, belebende Luft hereinlassen. Die Identitätsarten, die wir hier betrachtet haben, können auch zu Gefängnissen werden, wobei begriffliche Irrtümer solche moralischer Art noch stützen. Sie können aber auch unserer Freiheit schärfere Konturen verleihen, wie dies in Kämpfen um die Identität von Arbeiterinnen und Arbeitern, von LGBTQ-Menschen, Nationen und religiösen Gruppen in aller Art geschehen ist. Frauen haben bei der Überwindung von Mehrfachdiskriminierung über die Grenzen der Klasse und der Sprache, der Religion und der Nation hinweg gemeinsam gegen Unterdrückung und Ungleichheit gekämpft. Soziale Identitäten verbinden die kleine Welt, in der wir mit den uns nahestehenden leben, mit größeren Bewegungen und Bestrebungen. Sie vermögen, eine weitere Welt verständlich, lebendig und dringlich zu machen. Sie können unsere Horizonte hin auf Gemeinschaften erweitern, die größer sind als jene, in denen wir persönlich leben. Und unser Leben muss auch im Großen einen Sinn haben. Wir leben in einem Zeitalter, in dem unser Handeln auf dem Gebiet der Ideologie wie dem der Technologie zunehmend globale Auswirkungen hat. Hinsichtlich des Kompasses unserer Anliegen und unseres Mitgefühls ist die Menschheit als Ganze kein zu weiter Horizont. Wir leben mit 7 Milliarden Menschen auf einem kleinen Planeten, der sich stetig erwärmt. Der kosmopolitische Impuls, der unser gemeinsames Menschsein vorantreibt, ist kein Luxus mehr. Er ist zur Notwendigkeit geworden. Und wenn ich dieses antike Ideal zusammenfassen möchte, kann ich mich auf einen Dichter beziehen, der in Lehrveranstaltungen zu westlicher Zivilisation häufiger zitiert wird, den Komödiendichter Terenz, einen Sklaven aus dem römischen Afrika, einen lateinischen Interpreten griechischer Komödien, einen Autor aus dem antiken Europa, der sich selbst wie Anton Wilhelm Amo der Afrikaner nannte. Und so formulierte es Publius Terentius Afa vor mehr als 2000 Jahren. Homo sum homani nihil a me alienum puto. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd. Das ist eine Identität, die uns alle verbinden sollte. Zitat Ende.
Gut und gebrüllt.
Löwe. Bitte?
Ich habe gesagt, gut gebrüllt, Löwe.
Ja, das ist. Und also diese Kommentare, die ich gesehen habe, genau das ist halt auch wieder eine Form von Rassismus. Aus einer, übergeordneten Haltung heraus, aus einem Habitus heraus, der sagt so, das sind keine Probleme, der das wegredet, weil er selbst nicht drin lebt. Und das ist eine Form, ja, von Rassismus, weil es Probleme nicht ernst nimmt, die nun mal nachweislich da sind. Und das hat mich wirklich in den letzten 2 Tagen wirklich zutiefst sauer gemacht. Und ja. Ich möchte daran appellieren, auch wenn Leute das hören, und ich glaub's nicht, dass wir solche Leute unter unseren Zuhörern haben, die jetzt irgendwas denken von wegen, ich bin ein, was weiß ich, linksradikaler Gutmensch, ja, dann tut's mir leid. Kommt gerne mit Argumenten und wir können diskutieren, aber ja, wenn ihr keine Argumente anführt, dann könnt ihr auch mir gegenüber schweigen.
Du hast gerade sehr schwere Geschütze aufgefahren. Ich glaube, da wird keiner mehr versuchen, mit seinen kleinen Spritzpistolen gegen dich argumentativ angehen zu wollen. Ja, Marco, also ich merke, du bist echt hart in dem Thema drin. Das bin ich gar nicht so. Ich bin auch froh, dass ich das noch diverse Male hören kann, wenn ich möchte, was du gerade alles ausgeführt hast. Ich verstehe auch deine emotionale Reaktion, deine Erregung in Bezug auf dieses Thema und gerade Social Media ist ein Keimbecken für absurde Gedanken, die sich reproduzieren, die von Leuten aufgenommen werden und immer wieder gepostet, sodass halt auch das Absurdeste fortbestehen kann und eben auch toxisch bleibt für die anderen Partizipienten. Und ja, was mir aufgefallen
ist... beende deinen Gedanken, entschuldige.
Ja, das war jetzt schon etwas, also ich fasse mich kurz. Worüber ich gestolpert bin auf Facebook war, vielleicht hast du es auch gesehen, dass jemand quasi aus Black Lives Matters, White Lives Matters as well oder so machte und dann auf die irischen Sklaven verwies, die ein wesentlich schwereres Schicksal gehabt haben sollen als sämtliche afrikanischen Sklaven. Es wurden Bilder gepostet und Autopsien, also Zeugenberichte und so weiter. Und es wurde dargestellt, dass die wesentlich billiger waren, günstiger zu erwerben, dass die unter wesentlich schlechteren Bedingungen da gehalten wurden und die Statistiken der Totschläge bei den irischen Sklaven wesentlich. Also immer, es ging die ganze Zeit darum, dass im Prinzip das Leid des Iren wesentlich schlimmer, wesentlich massiver gewesen sei als das Leid des afrikanischen dunkelhäutigen Sklaven. Und damit sozusagen wurde dann versucht, dieses Black Lives Matter zu relativieren, ja, also im Prinzip ging es denen ja gar nicht so schlecht, den Weißen ging es wesentlich schlechter. Ja, also, ja, es werden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, ja. Ist doch klar, ne?
Ja, auch in diese ähnliche Kerbe schlägt ja dann All Lives Matter, wenn du das liest. Das habe ich gerade noch vergessen. Gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich auch noch sagen. Der Unterschied, wir reden jetzt vom jetzigen Zeitpunkt. Also ich habe kein geschichtliches Hintergrundwissen zu dem Sklavenverhältnis, dem die Iren ausgesetzt waren. Aber wenn wir was ist der Unterschied zwischen Black Lives Matters und White Lives Matters? Für mich ist es der, dass White Lives Matters ein deskriptiver Satz ist. Ein Satz ist, der die Realität beschreibt, weil im Großen und Ganzen auf struktureller Ebene weiße Menschen an der Freiheit in ihrem Staat partizipieren. Soweit ich das einschätzen kann, soweit mein Erfahrungshorizont reicht. Wenn andere Regionen, in denen es anders ist, kann man gerne darüber diskutieren. Ich diskutiere jetzt aus unserer Sphäre, unserer Bubble, in der wir uns bewegen. Wenn amerikanische farbige Menschen, die Unterdrückung und Rassismus erleiden müssen, rufen Black Lives Matter, ist das ein normativer Satz. Das heißt, es ist ein Satz, der ausspricht, dass schwarze Leben zählen sollen, weil es deskriptiv nicht so ist, weil da Defizite da sind. Und deshalb ist das ein normativer Satz. Also normativ heißt, sowas ist halt in der Ethik, wird es verwendet als ein Sollen, ein, ja, die Realität hin zu einem Idealzustand bewegen. Und das ist für mich der ganz klare Unterschied, wenn man jetzt auf Amerika sieht und diesen begrenzten Raum nehmen möchte, ist White Lives Matter ein deskriptiver Satz und Black Lives Matter ein normativer Satz.
Gut erklärt, Marco, klasse. Ja, so was du vorhin noch angeführt hast zum Thema, wann bin ich deutsch, kann ich das überhaupt ohne weiteres sagen? Was ich ja schon oft immer wieder höre, ist so, dass den klassisch Deutschen sowas ganz also Spezielles charakterisiert, ne? Wie so Überpünktlichkeit und Ordentlichkeit, Sportsbegeisterung und so. Das also so.
Ja. Deutsche Bahn.
Ja, Pünktlichkeit. Ja, ja, genau, richtig. Ne? Aber so ein bisschen im preußischen Sinne noch, ne? So hochdiszipliniert und systemangepasst und so weiter.
Ja.
Und tendenziell, ja, würde ich sogar sagen, das konnte, hätte mal gut angewendet werden können, aber so trotzdem, wie du schon das Ganze ja ordentlich ad absurdum geführt hast, darf das nicht irgendwie so als Etikett oder so herhalten, um dann nachher nationalistische Bestrebungen zu unterfüttern, ne? Zu sagen, ich bin ein Deutscher und damit auch stolz auf dieses Land der Pünktlichen.
Ja, ja, es gibt auch lokale Gebräuche, sage ich mal, Sitten, die halt auch begrüßenswert sind. Und warum sollte man sich nicht als Kosmopolit oder als Mensch Dinge, die man erstrebenswert findet, aus welchem Kulturkreis er auch stammt, warum sollte man sich das nicht für sich nutzbar machen, positiv machen und besser und stärker in die Welt und freudiger in die Welt heraustreten? Also ich finde beispielsweise ich weiß nicht, ob in ganz Polen, ich kenne ein paar Polen, die das so zu Weihnachten machen, da wird für eine Person mehr gedeckt,
ja, genau.
Falls ein Bedürftiger noch was brauchen sollte, dass der aufgenommen werden kann. Das sind so Gebräuche und das sind oder die Gastfreundlichkeit in vielen arabisch-muslimischen Ländern oder auch von Russen habe ich das oft erfahren. Das sind so Gebräuche, die sind schön und die sind halt irgendwo in einem Kulturkreis teilweise verankert, aber das ist ja nicht das, was es bedeutet, dann irgendwie so oder so zu sein. Das bedeutet, Mensch zu sein und menschliche Sphären, richtig, und Qualitäten zu bedienen.
Und überhaupt diese Pauschalisierungsambitionen, ne, zu sagen, jeder, also der Deutsche und damit ja jeder Deutsche, ne, ist überpünktlich und exakt und handwerklich und wie auch immer und gescheit. Ne? Also das kann einfach nicht angewendet werden. Ja? Das führt immer wieder in eine Falle, in eine gedankliche Falle, Dinge zu generalisieren, zu pauschalisieren und damit das Individuum auch irgendwie ad absurdum zu führen. Ne?
Ja. Ja. So, ich bin leer. Ich habe mich einmal kurz in Rage war es auch nicht, aber zumindest in Wallung gebracht und bin jetzt froh, es veräußert zu haben. Mit dir drüber gesprochen zu haben. Ich sehe es tatsächlich als ein wichtiges Thema an, weil es immer wieder auf den Plan tritt und man wirklich gucken muss, sind jetzt solche Bewegungen dazu, mehr Freiheit für alle zu schaffen, mehr Gutes zu tun für alle, oder ist es dafür da, eine kleine Welt zu schaffen, in die man sich zurückziehen kann und aus der man heraus dann auf andere drauf scheißen kann.
Ja, genau.
Einen kurzen Ausblick noch. Piketty, wie komme ich auf Nationalökonom? ich weiß es nicht.
Das hat sich jetzt
Adam Smith wurde als Nationalökonom bezeichnet und deshalb habe ich das darüber verwendet. Keine Ahnung. Jedenfalls, er ist Franzose. Er hat das Kapital im 21. Jahrhundert geschrieben und ganz interessant noch in diesem Kosmos da einzuwerfen ist, dass er große Parallelen zwischen sozialen Ungleichheiten und sozialer mangelnder Mobilität zwischen diesen verschiedenen Schichten damit in Zusammenhang bringt, dass genau diese Gruppenidentitäten auf nationalistischer Ebene dadurch befeuert werden. Mhm. Dass ein Mensch, der eben keine Aufstiegschancen hat, der nicht die Möglichkeit hat, an seiner Gesellschaft zu partizipieren, dann sehr leicht auf solche gruppenidentitären Bewegungen zurückgeworfen wird, die im größten Teil destruktiv sind. Ja. Das noch als kurze Gedankenanregung für alle anderen, vielleicht da mal drüber nachzudenken. Gibt auch Denker, die das anders sehen, aber für mich war das sehr einleuchtend. Ja,
Melvin, wenn du nichts mehr hast, ich bin
ach, Marco, sehr
zufrieden.
Ich wollte auch sagen, du hast alles so schön differenziert beleuchtet. Ich habe zwischendurch meinen Quark dazu gegossen. Aber ich finde, das können wir gerne so stehen lassen. Du warst heute echt gut. Hat mir Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich habe einiges gelernt und hoffe auch, dass die Zuhörenden künftig einiges lernen können, beziehungsweise angeregt werden, in das ein oder andere Thema mal genauer hineinzuschauen. Gerade weil es ja up-to-date ist und bleiben wird. Das ist ja zeitlos letztlich. Schön, dass wir mal wieder hier zusammengekommen sind.
Ja, unheuerbar gesprächig auch heute wieder.
Naja, ich glaube immer.
Ja. Melvin, ich danke dir, euch da draußen. Alles Gute, einen schönen Start in den Tag, in den Abend, in den was auch immer. Gehabt euch wohl. Bis demnächst.
Jo. Adios, muchachos.